Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für den Neujahrstag im Brief des Jakobus im 4. Kapitel.
Ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun.
Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Überschrift über diese Epistel, etwas geschraubt, lautet vom Nutzen und von der Notwendigkeit langfristiger Planungen und Prognosen. Am Neujahrstag morgens ist man ja mühelos geneigt, sowas aufzunehmen und darüber nachzudenken. Was bringt's überhaupt, weit in die Zukunft zu rechnen und ist das wirklich notwendig? Für mich ist es notwendig. Ich habe einen der schlimmsten Tage meines Lebens ungelogen gehabt, als in Berlin eine Mitarbeiterin in Unkenntnis der wahren Verhältnisse mal meinen Kalender beiseite gelegt hat. So ein ganz harmloses Notizbuch, aber da steht eben alles drin, von den wichtigen Telefonnummern hinten bis zu den genauen Planungen, wann ich wo zu sein habe und warum und mit welcher Ausrüstung und so weiter. Und das Ding war weg. Nun verschlampe ich den gelegentlich selber, aber dann hat man immer eine Chance, ihn wiederzufinden. Man ist dann so ein, zwei Stunden auf der Suche, wo hatte ich ihn denn zuletzt? Könnte er im Auto liegen? Könnte ich ihn bei der letzten Sitzung vergessen haben und so weiter? Aber wenn jemand anders eingreift und das Ding liegen sieht und denkt, der ist wichtig, den bringe ich mal in Sicherheit. Und dann lag er oben auf einer Garderobe. Ich habe gekocht, als ich das Ding wieder hatte, könnt ihr euch vorstellen. Vom Nutzen und von der Notwendigkeit langfristiger Planungen und Prognosen. In 2 Monaten, liebe Schwestern und Brüder, werden wir genaue Zahlen aus allen Gemeinden unserer selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche haben, die uns sagen, wo die SELG im Jahr 2019 stehen wird. Das ist leider kein Witz. Sondern diese Zahlen werden eingesammelt und geraten offensichtlich. Anders kann man das ja nicht. Was passiert bis 2019? Ich hoffe, der Herr Christus kommt vorher wieder, damit unsere ganze Rechnerei eindeutig als Makulatur entlarvt ist. Ich hoffe, der Herr Christus kommt vorher wieder, damit die Welt an ihr Ziel kommt. Endlich. Wir warten lang genug. Aber wir füllen brav Formulare aus für eine Prognose und für daraus abzuleitende Arbeitsschritte. Man kann ja mal gucken, was so die letzten 10 Jahre in den Gemeinden passiert ist. Und dann wird man feststellen, dass sehr Unterschiedliches passiert ist, grob gesagt. Und das kann man mit Hilfe geeigneter Tabellen spezifizieren und kann also genau gucken, wie viele Taufen hatten wir im letzten Jahr, wie viele Übertritte, wie viele Leute sind gestorben und so weiter. Und wenn man das weiterrechnet, dann kommt man auch auf irgendwelche Zahlen. Aber legt mich doch bitte nicht auf diese Zahlen fest. Und im Blick auf die Prognose gibt es dann dringend nötige Arbeitsschritte für eine christliche Gemeinde. Wir könnten jetzt ja mal überlegen, was ohne die Zahlen aus unserer Sicht am Neujahrstag dringend nötig wäre für das Jahr 2010, was wir unbedingt machen sollten. Vielleicht fällt uns was ein, vielleicht können wir uns auf was einigen, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, glaube ich. Ich stelle in der Epistel für den Neujahrstag mit Freude fest, dass derartige Fragen und Ideen und Überlegungen gar nicht neu sind. Also es darf sich heute keiner rühmen, er hätte es erfunden, sondern der Apostel Jakobus, immerhin Zeitgenosse des Herrn Jesus, von ihm beauftragt, mit ihm unterwegs gewesen, also bald nach Beginn unserer Zeitrechnung. Der Apostel Jakobus hat auch schon so Kollegen gehabt, die gesagt haben, wir machen das und das heute, morgen und dann das ganze Jahr und dann streichen wir den Gewinn unserer Arbeit ein. Vorausschauende Planung mit entsprechender Gewinnerwartung. Und wenn man das gewiss glaubt, was man selber ausrechnet und plant, dann kann man sich fühlen, als hätte man den Gewinn schon in der eigenen Tasche. Der kommt ja dann ganz bestimmt, wenn es nicht wieder zwischendurch irgendeine Krise gibt, wenn nichts schief geht bei den Berechnungen, wenn das Schiff, mit dem ich meine Waren in die und die Stadt transportiere, nicht Schiffbruch erleidet oder von Piraten gekapert wird. Damals durchaus eine Möglichkeit. Aber man hat fröhlich geplant. Und wir in der Kirche tun es in gewisser Weise natürlich auch. Ich habe einen Terminkalender, der bis 2011 reicht. Jetzt. Ich habe auch schon Termine für 2011 drinstehen. Ist das nicht schrecklich? Aber ich werde sie wahrnehmen müssen, wenn die Zeit kommt und wenn der Herr Christus nicht vorher mich abruft oder überhaupt ein Ende macht mit unserem ganzen Gemurkse. Der Apostel Jakobus schreibt seinen Zeitgenossen und uns, liebe Freunde, ihr sagt, das und das machen wir und habt keine Ahnung. Ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Und das ist von damals bis heute das Grundproblem aller menschlichen Planung. Natürlich habe ich für morgen was im Kalender stehen. Gestern habe ich erfahren, dass es nicht stattfindet. Natürlich habe ich eine gewisse Planung. Ich habe diese Predigt auch vorbereitet, in der zuverlässigen Erwartung und Zuversicht und Hoffnung, dass es den Neujahrstag wirklich gibt und dass ich Gelegenheit haben werde, sie zu halten. Ist es nicht schön, dass das jetzt eintrifft? Aber ich wusste es vorher nicht. Und damit müssen wir leben. Damit müssen wir fertig werden. Und der Apostel Jakobus gibt uns noch eins drauf und sagt, liebe Schwestern und Brüder, euer Leben ist ein Rauch. Bei der Vorbereitung der Predigt habe ich eine Zigarre geraucht, keine große. Wenn man jetzt ins Amtszimmer drüben geht, dann kann eine empfindliche Nase vielleicht noch was ahnen vom Rauch dieser Zigarre. Normalerweise, wenn Leute in meine Räume drüben kommen, dann stört die das nicht, dass da ab und zu geraucht wird, so selten, wie das geschieht. Rauch, das ist ein bisschen Material, ganz wenig und ganz viel warme Luft drumherum. Und es bleibt nicht. Unmittelbar danach sieht man es wenigstens noch, aber anfangen kann man damit nichts. Was kann man mit Rauch schon anfangen? Gut, man kann Schinken konservieren damit, nicht mit Zigarrenrauch. Aber das kommt auch mehr und mehr aus der Übung. Unser Leben vergleicht der Apostel mit Rauch. Ein bisschen etwas in einer großen Menge heißer Luft. Und im nächsten Moment ist es nur noch Erinnerung. Was sagt man denn, wenn ein Leben zu Ende gegangen ist auf dem Friedhof? Wenn der Verstorbene Pech hat, dann kommt irgendein zweiter Vereinsvorsitzender und legt einen Kranz nieder und sagt, in unserer Erinnerung wird der Vereinskollege, die Kollegin immer fortbestehen. Und alle wissen, dass das gelogen ist. Absichtlich oder unabsichtlich. Der meint es vielleicht ganz gut und ganz ehrlich, aber es geht ja nicht. Nächstes Jahr bei der Mitgliederversammlung wird der Name nochmal genannt und dann stehen alle auf und gucken eine Minute lang betrübt und dann muss man zur Tagesordnung übergehen, das gehört dazu. Ich sage was anderes auf dem Friedhof, nicht? Wir werden uns immer an den Verstorbenen, an die Verstorbene erinnern, sondern Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben. Und das traue ich mich zu vertreten, angesichts der Erkenntnis, dass unser Leben nicht viel mehr ist als Rauch. Kennt ihr Wilhelm Busch? Also nicht den Frommen, sondern den Dichter lustiger Verse. Da gibt es eine schöne Bildergeschichte von Plisch und Plum. Zwei zunächst sehr missratene Hunde. Und in der Geschichte gibt es eine böse Figur, das ist der Herr Schlich. Der qualmt fürchterlich, raucht Pfeife und am Ende kommt er ums Leben. Nur die Pfeife raucht noch weiter und verzehrt die letzten Kräuter. Das bleibt übrig von einem menschlichen Leben. Wenn man sich das so anhört, was Jakobus uns da präsentiert, dann stellen sich eigentlich drei Fragen. Erstens, darf es unter diesen Vorbehalten überhaupt Planung und Vorbereitung geben? Dürfen wir das machen als Christen? Oder ist es nicht eigentlich verkehrt? Zweite Frage, bleibt denn gar nichts von uns, wenn unser Leben nur Rauch ist? Und dritte Frage, die kommt aus der Prognose und Statistik, was sind die Arbeitsschritte in Richtung auf das Jahr 2019, die sich aus unseren Zahlen ergeben? Erstens, die erste Frage, darf Planung und Vorbereitung sein? Die beantwortet Jakobus, indem er sagt, macht eure Planung folgendermaßen. Ihr sollt sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Wenn nicht, dann nicht. Wenn der Herr will, wenn Christus das möchte, dann wird etwas zustande kommen. Das ist immer die Voraussetzung für alle unsere Pläne, für das, was wir uns vornehmen. Wir sagen es nicht immer dazu als christliche Gemeinde, aber wir dürfen es immer denken. Wenn Gott will, dann können wir alles Mögliche tun. Das ist eine formale Einschränkung zunächst mal, aber es ist auch eine Einschränkung, die unsere Grenzen ernst nimmt. Ich weiß ja gar nicht, was mit mir morgen los ist. Ich weiß nicht, ob ich noch so kann, wie ich will. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch will oder ob ich es mir anders überlege. Es kommt auch gelegentlich vor. Ich weiß nichts vom morgigen Tag. Ich muss ihn abwarten. Der Herr Christus, der kennt Anfang, Mitte und Ende. Der weiß, welche Wege er uns führt. Und wenn der Herr will, das darf für Christen auch ein inhaltliches Kriterium sein. Das wäre doch mal ein schöner Vorsatz fürs neue Jahr, vor allen Aktivitäten, die wir uns vornehmen, für uns mal zu sagen, wenn der Herr will, dann werden wir das machen. Und für manche Sachen passt das nicht als Vorbemerkung. Wenn der Herr will, werde ich mich mit meiner Frau streiten. Nee, das geht nicht. Eigentlich geht das nicht. Ich mache viele Sachen, merke ich dabei, die der Herr nicht will, nicht wollen kann, die ihn in Mitleidenschaft ziehen auf dem Weg, auf dem er mich begleitet, die ihn leiden und sterben lassen für meine Sünde und Schuld. Wenn der Herr will, dann möchte er mir doch bitte auf seinem Weg zurechthelfen. Dann möchte er meine Schritte lenken und meine Worte und meine Gedanken. Wenn der Herr will, dann werden wir leben. Das ist vielleicht auch die Antwort auf die zweite Frage. Bleibt denn gar nichts von uns? Was bleibt? Was ist das für ein Rauch, der unser Leben ausmacht? Das griechische Wort heißt Atmis. Da steckt unser Fremdwort Atem drin. Und wenn wir uns in Erinnerung rufen, was die Bibel davon sagt, wie so ein Mensch funktioniert, ganz grob gezeichnet, dann haben wir grundsätzlich die Voraussetzung, der Mensch ist 2x20 wert, was das Material angeht. Das ist ganz normales Material von dieser ganz normalen geschaffenen Erde. Etwas bildlich und kindlich einfach dargestellt, Gott sitzt im Sandkasten und spielt mit dem Dreck, der da zu finden ist und formt daraus einen Menschen, aber das ist noch kein Mensch. Wodurch wird das ein Mensch? Dadurch, dass Gott seinen Atem gibt. Atem bezeichnet, biblisch gesprochen, eigentlich die Lebendigkeit, die wir von Gott her haben und die uns unterscheidet von einem Klumpen Materie. Wir haben unser Leben von unserem Gott. Das ist der Atem des Schöpfers. Und wir dürfen leben und dürfen bleibend leben aus dem Willen des Erlösers, Jesus Christus. Er schenkt uns ein Leben, das bleibt. Und da kriegt der Satz, wenn der Herr will, werden wir leben, noch ein ganz anderes Gewicht und eine ganz andere Bedeutung. Weil der Herr Christus das will, deshalb werden wir wirklich leben. Deshalb werden wir leben, sogar wenn wir sterben in dieser Welt, weil er unser Leben will und weil er deshalb alles Mögliche auf sich genommen hat, damit wir leben dürfen. Mein irdischer Gewinn mag sehr vergänglich bleiben. Mein Leben bleibt, weil der Herr Christus es will. Und was tun wir nun, die nächsten 10 Jahre oder wie lange das immer noch dauert? 3 Arbeitsschritte schlage ich vor. Erstens, Gottes Wort verkündigen, Gottes Gegenwart bezeugen, taufen, Abendmahl feiern, den Zuspruch der Sündenvergebung hören, Gottesdienst feiern. Man mag einwenden, das hätten wir auch ohne Prognose getan, das ist richtig. Wir tun es, weil der Herr Christus uns das aufträgt. Wir tun es, weil das sein Wille ist, der geschehen soll, dass seine Wirklichkeit bezeugt wird, dass seine Botschaft ausgerichtet wird in dieser Welt. Man kann keiner Gemeinde was vorwerfen, die das als erstes auf ihre Fahnen schreibt. Denn das schreibt uns der Herr auf. Zweitens, Zeugnis geben von unserem Glauben und von unserem Herrn in der Welt. Zum Gottesdienst zusammenkommen ist ja eine schöne Sache. Das mag manchen trösten und stärken. Für mich ist das ein schöner Anfang für die Woche oder fürs Jahr, dass wir miteinander die Gegenwart Jesu Christi feiern können. Aber er ist ja auch gegenwärtig, wenn wir auseinandergehen, in seinem Frieden, mit seinem Segen, in unser Leben zurück. Da geht er mit. Und das darf die Welt merken, dass mit uns Christen irgendwie ein bisschen was anders ist. Und dass das darin besteht, dass wir diesen Herrn Jesus Christus haben. Altmodisch nennt man das Mission. Zeugnis geben von dem, der unser Herr und Heiland ist. Andere spüren und hören lassen, wie gut wir es haben mit unserem Gott. Und drittens, einander dienen in geschwisterlicher Liebe. Manchmal muss man als Christ Sachen machen, zu denen man eigentlich keine Lust hat, als normaler Mensch. Aufgaben erledigen, die halt erledigt werden müssen, die uns die Nachbarn oder Gemeindeglieder oder irgendjemand vor die Füße legen. Und da nicht geziert und gestelzt drübersteigen, sondern sowas annehmen. Das nennt die Kirche von Alters her Diakonie. Einander dienen, weil der Herr Christus uns dient und gedient hat. Die Liebe Gottes in Jesus Christus empfangen und geschwisterlich unter uns Menschen weitergeben. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben diese Prognose sehr sorgfältig ausgefüllt mit dem Computer. Aber weiter wussten wir nichts reinzuschreiben an Arbeitsschritten, als Gottes Gegenwart feiern in seinem Wort und Sakrament. Gottes Nähe und Liebe bezeugen in der Mission und einander dienen in geschwisterlicher Liebe in der Diakonie. Das möchte uns prägen als Immanuelsgemeinde in Stuttgart und als Einzelne. Das möchte uns das neue Jahr gestalten und die Zeit, die der Herr uns noch gibt. Wenn der Herr Christus will, dann werden wir es ausrichten. Wenn er will, werden wir leben und dies und das tun. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.